und Dank sei dem Herrn, dass wir glauben, dass diese Kraft noch da ist und dass sie noch heute jeden erfüllt, der sich ganz ihm zur Verfügung stellt. Ich möchte vor dem Gebet ein Wort lesen oder zwei Worte nur ganz kurz aus dem Johannesevangelium, aus dem 20. Kapitel, wo wir gestern schon lasen. Heute möchte ich Vers 30 und 31 noch lesen. Hier heißt es, nach noch viele andere Wunderzeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buche nicht aufgezeichnet stehen. Diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesalbte Christus, der Messias, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen habt. Ich denke, das sind sehr wichtige Aussprüche. Und das sind nicht leere Aussprüche, sondern wir wissen, der Name Jesus ist über alle Namen. Er gibt uns Rettung, er gibt uns Heilung, er gibt uns Sieg. Wenn es hier geschrieben steht, und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen habt, ihr Lieben, dann ist das Gegenteil, dass wenn wir nicht glauben an seinen Namen, dass wir kein Leben haben. Aber wir möchten nicht ungläubig sein, sondern wir möchten glauben an seinen Namen und an seiner Kraft, die heute noch dieselbe ist, wie wir es gesungen haben in diesem kostbaren Lied. Unser Herr selbst sagt hier ein paar herrliche Worte in seinem Gebet im Johannesevangelium im 17. Kapitel vom 3. Vers. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das sind doch ganz wunderbare Worte, die unser Herr ausgesprochen hat. Ihr Lieben, es kommt darauf an, dass wir den erkennen, der gesandt worden ist, wer er war und wer er ist und wer er sein wird. Und das ist kein anderer wie Jesus Christus, unser Herr. Er ist Gott über alles. Er ist Herr über alles. So sagt es Petrus. Und wir glauben es von ganzem Herzen, dass er der Herr ist. Und dafür sind wir so froh und so dankbar. Im 8. Vers heißt es, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben in Wahrheit erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und habe den Glauben gewonnen und dass du es bist, der mich gesandt hat. Ihr Lieben, das ist doch etwas Herrliches, dass der Herr dieses Zeugnis hier sagt und in seinem Gebet zum Ausdruck bringt. Sie haben ihn erkannt und wir wissen, der Herr hat einmal gefragt, wer sagen die Menschen, dass der Menschensohn sei? Und dann wissen wir, waren viele verschiedene Meinungen, aber dem Petrus war es offenbar geworden. Und ihr Lieben, das ist doch etwas Wunderbares, dass wir sehen, dass es nicht nur dem Petrus offenbar geworden ist, sondern seiner Braut in dieser letzten Tagen. Und Brüder und Schwestern, ich glaube, das ist das Größte, was uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Wir sehen, wenn diese Dinge nicht wichtig wären, dann würden sie nicht hier drin geschrieben stehen. Aber es ist Gottes Wort und unser Herr hat diese Worte selbst zum Ausdruck gebracht. Darin besteht aber das ewige Leben. Merken wir, worauf es ankommt? Darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Oh ja, haben wir ihn alle erkannt? Oh, darauf kommt es an. Darin besteht das ewige Leben, Bruder und Schwester oder Freund oder wer du sein magst, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn erleben, dass wir mit ihm verbunden wären. Sonst ohne ihn können wir nicht bestehen. Wir haben es hier gelesen. Und damit ihr durch den Glauben Leben
in seinem Namen habt. Brüder und Schwestern, das sind sehr wertvolle Aussprüche. Sie sind wertvoll für das ewige Leben. Darum sind wir so froh und so dankbar. Und wir sind an diesem Pfingsttage angekommen. Und wir können nicht sagen, dass heute der Geist Gottes unbedingt fallen muss. Aber wir warten darauf, wie jene gewartet haben. Und sie haben in Geduld gewartet und im Gebet gewartet, wie wir es gesungen haben. Sie waren einmütig beieinander. Nicht irgendwas anderes im Sinn, sondern einzig und allein das Ziel, auf das gerichtet, auf die Verheißung, die ihr Herr und Meister ihnen hinterlassen hatte. Und Brüder und Schwestern, die Verheißung ist nicht nur für jene gegeben, sondern für uns alle ist sie da. Oder glauben wir das nicht? Ganz gewiss, die Verheißung ist gegeben und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Möge Gott uns segnen, auch heute Morgen. Wir sind jetzt dankbar, dass wir uns erheben dürfen und gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir kommen in dieser Morgenstunde arm und elend. Wir können nichts bringen, wir können uns auch nichts nehmen. Aber Herr, du hast dich deines Volkes angenommen. Du hast unser gedacht, o Herr, auch in diesen Tagen. Und du weißt, dass wir nichts vermögen ohne dich und deine Kraft, Herr, sondern wir warten auf die Erfüllung des Heiligen Geistes, dass dein Geist und deine Kraft auf uns so herniederkommen kann, wie in den ersten Tagen auf einen Petrus, auf einen Johannes, auf all deinen Dienern, die du dir erwählt hattest. Herr, wir bitten darum, in demütigem Herzen kommen wir und sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du dein Wort an uns gerichtet hast, Herr. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Und auch deiner Verheißung glauben wir, denn du hast sie noch nicht geändert. Du bist doch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum bitten wir dich so inniglich, Herr, und gebeugten Herzens, komm in unsere Mitte, nimm all unsere eigenen Vorstellungen aus uns heraus. O Herr, wie in jenen Tagen, jene Jünger wussten nicht, was sie zu tun hatten, aber dein Geist kam ihnen zu Hilfe. Einen Philippus kamst du zu Hilfe, hast deinen Engel gesandt, hast ihm Weisung gegeben. Herr, wir bitten dich, schenk Weisung, Herr. Es ist gleich, auf welcher Weise, ob du einen Engel sendest, ob du durch deinen Heiligen Geist redest. Aber wir brauchen es, o Herr, mehr als je zuvor. Herr, schenk Gnade, wir stehen vor dir. Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt, worum wir dich anflehen. Sei uns nah, Herr, auch heute Morgen und segne dein Volk, meine Brüder und Schwestern und alle, die gekommen sind, o Herr. Hilf allen, o Herr, nimm alles aus uns heraus, o Herr. Mach aus uns etwas, Herr, nach deinem Sinn, o Gott, ja. Mein Gott, wir beten dich an und geben dir die Ehre. Halleluja, deinem herrlichen Namen. Amen.
Von Vers 47. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Hierauf führte er sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Dieses ist eine Berichterstattung von einem Ereignis, das mir persönlich seit Jahren sehr zu Herzen geht. Unser Herr hat nicht die Hände in den Schoß gelegt, als er von den Seinen Abschied nahm. Er erhob sie, streckte sie über die Seinen aus und segnete sie. Und die Heilige Schrift sagt, während er sie segnete, wurde er von ihnen in den Himmel emporgehoben. Er segnet noch heute. Segnend ist er gen Himmel hinaufgefahren. Segnend verweilt er unter seinem Volke. Segnend wird er uns heimnehmen und aussprechen. Ihr seid die Gesegneten meines Vaters, kommet, ererbet das Reich. Unser Herr segnet die Seine. Mich überwältigt das. Er hat seine Hände nicht in die Jackentaschen getan. Er hat sie ausgestreckt. Er hat gesegnet. Wir mögen diejenigen empfunden haben, die zuschauten, die sich segnen ließen und dann mit anschauen durften, als er von ihnen in die Herrlichkeit emporgehoben worden ist. Ihr Lieben, die Botschaft Gottes kommt von dem Herzen Gottes und dringt in unsere Herzen hinein. Sie ist nichts für das Intellekt, nichts für den Verstand, sondern für den Glaubenden, der sie in seinem Herzen aufnehmen kann. Und in dieser innigen göttlichen Liebe sind wir dann mit ihm verbunden. Wir verstehen jedes Wort, das er sagte, richtig. Wir deuten es nicht, sondern glauben es so, wie er es gesagt hat. Und wollten wir die Schriftstelle so ganz und gar auf uns in diesen Tagen beziehen, dann heißt es hier, ihr seid meine Zeugen und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibet hier. Ihr aber bleibet hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Der Herr wollte nicht, dass die Seinen ausziehen, um für ihn zu wirken. Er wollte, dass sie ausharren, dass sie bleiben, bis sie ausgerüstet worden sind mit der Kraft aus der Höhe. Und erst dann sollten sie ausziehen, um wahres Zeugnis abgeben zu können von dem, was Gott an ihnen getan hat. Heute wollen wir uns dieses Wort so ganz zu Herzen nehmen, keinen Ausweg suchen und auch keine Ausrede, sondern sagen, Herr, nun sind wir in dieser Stadt, wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt, erhebe du deine segnenden Hände über uns, deine für uns durchgrabenen, durchbohrten Hände, erhebe sie über uns. Löse dein Wort uns ein. Gib uns von deinem Leben, von deinem Geiste, von deiner Kraft, von deiner Liebe, von allem, was du hast. Teile dich uns mit. Nimm Wohnung in unserem Herzen. Und dann sind wir nicht nur gläubig geworden, sondern haben auch Kraft empfangen, Zeugen zu sein, dass wir die Dinge, die wir empfangen haben, auch weitergeben können. Die Propheten des Alten Testaments haben in mannigfaltiger Weise davon gesprochen. In Jesaja 45 in Vers 8 steht: Lasst rieseln von oben ihr Himmel Segen, und die Wolken mögen ihn herabströmen lassen. Die Erde tue sich auf, damit Heil erblühe, und sie lasse Gerechtigkeit sprossen. Ich, der Herr, habe selbst es geschaffen. Welch ein wunderbares Wort! Lasst rieseln von oben ihr Himmel Segen, und die Wolken mögen ihn herabströmen lassen. Die Erde tue sich auf, damit Heil erblühe und Gerechtigkeit sprosse. Im Propheten Joel hat der Herr es auch in besonderer Weise sagen und hervorheben lassen, was für die letzten Tage bestimmt und verheißen worden ist. Joel Kapitel 3: Und danach wird es geschehen, dass ich von meinem Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen, ja, auch über Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Das ist eine Verheißung, die Gott der Herr selber gegeben hat. Nie wird er sie zurücknehmen, aber immer wird er sie erfüllen, denn Gott steht zu seinem Wort. Was er heute sucht, sind offene und leere Gefäße. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Gefäße, die im Glauben vor dem Herrn geöffnet sind, die innerlich bereit sind aufzunehmen, was Gott zu geben hat, ohne eigene Vorstellungen, ohne ein fertiges Programm zu haben. Darin besteht ja die große Not. Gott kann uns so wenig anvertrauen, weil wir ein fertiges Konzept haben, und das ist dann nicht das Konzept Gottes. Im Glauben warten wir auf den nächsten Schritt, den wir mit Gott zu tun haben. Es gibt keinen, der kommen könnte und uns sagen, so geht der Weg bis zu Ende, sondern es gibt nur Menschen, die den Glauben haben, dass Gott sie Schritt für Schritt leiten wird, und zwar bis zum Ende hin. Aber die Verheißung bleibt bestehen. Danach soll es geschehen, dass ich von meinem Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichter schauen. Es muss deutlich gesagt werden, dass bei jeder Ausgießung des Heiligen Geistes übernatürliche, vom Geist gewirkte Dinge offenbar werden. Nicht wie eine charismatische Bewegung, die sich da hineinsteigert, sondern es muss durch den Geist Gottes gewirkt worden sein. Nicht wie wir es wollen, sondern wie Gott es haben möchte. Als ich gestern so darüber sprach, dass wir von Gott gern ein Zeichen haben möchten, um den Glauben zu stärken und dass jeder Einzelne einsteigen könnte, bin ich doch an ein Wort erinnert worden, das schon im letzten Rundbrief wohl steht, Zacharia 10, Vers 1, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Gott hat gerade für den Anfang und das Ende der Heilsgeschichte, weil es ein prophetischer Teil ist, die Dinge so fest bestimmt und geordnet. Zur Zeit sollen wir um Regen bitten, und zwar zur Zeit des Spätregens. Wenn dieses und wenn heute schon die Zeit des Spätregens ist, dann wird er heute fallen. Ist sie nicht, warten wir, bis sie kommt. Eines ist gewiss, sie wird kommen und wir werden empfangen, was Gott uns verheißen hat. Nur möchten wir zu denen gehören, die im völligen Glauben stehen, aber Gott nicht vorschreiben wollen, was er tun soll. Was aber die Geistestaufe betrifft, so kann jedes Gotteskind heute die Geistestaufe empfangen. Und wenn Gott dann kollektiv über alle seinen Segen und Regen ausgießt, wie es damals am Anfang war und am Ende sein wird, dann sind wir auch dafür dankbar. Nur damit da kein Missverständnis entsteht, ehe ich jetzt weiter aus dem Neuen Testament lese, möchte ich doch eigentlich das, was ich vorhatte, gestern Abend zu lesen, doch schnell heute Vormittag lesen. Und zwar aus der gleichen Predigt, ich habe den Titel vermutlich gestern Abend nicht gesagt, eine ähnliche ist bereits vorhanden, ändert Gott seinen Sinn. Aber das ist eine Predigt in einer anderen Stadt gehalten, wie jene, die bereits veröffentlicht wurde. Hier heißt es, die Gemeinde jedoch besteht aus Wiedergeborenen, die in Christus Jesus zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Wir sehen, dass Gott immer noch sein Wort hält. Die Gemeinde besteht aus Wiedergeborenen. Auch das haben wir schon behandelt und dargelegt. Bei einer natürlichen Geburt muss eine natürliche Zeugung, ein natürlicher Same da sein, ehe neues Leben in diese Welt hineingeboren werden kann. Bei der Geburt aus Gott muss ein Same Gottes da sein, nämlich das Wort Gottes. Und wenn der göttliche Same nicht da ist, können wir alle reden, wie viel wir wollen. Es passiert gar nichts. Neues Leben wird nicht hervorkommen, es sei denn, dass der göttliche Same zuerst in unsere Herzen hineingelegt worden ist. Und daher erklärt es sich, warum so wenige wiedergeboren werden konnten, warum so wenige gläubig gewordene neue Menschen wurden, in denen das Wesen Jesu offenbar werden konnte. Weiter, sie erkannten, dass es die gewaltigen Offenbarungen nur deshalb empfing, weil ein Prophet in ihrer Mitte war. Sie hatten einen Propheten, jemanden, der sie leitete. Es war kein menschliches System, wie er es gewohnt war, mit Delegierten und Würdenträgern, die er hatte. Sie hatten einen Führer, einen von Gott berufenen Führer. Welch ein trauriger Tag war es, als die Gemeindewelt sich von der göttlichen Leitung des Heiligen Geistes abwandte und anstelle dessen einen Bischof und dergleichen annahm. Es war ein trauriger Tag. Der Heilige Geist soll der Führer der Gemeinde sein. Er ist gesandt, um die Worte Jesu Christi zu bestätigen, damit die Gemeinde so lebt wie damals am Anfang. Auch das ist ein sehr bedeutsamer Ausspruch. Welch ein trauriger Tag, als die Gemeinde sich der Leitung des Heiligen Geistes verweigerte und entzog. Was blieb ihr da noch übrig? Eine äußere, eine starre Form, ohne dass göttliches Leben in ihr geblieben wäre. Nun aber hat Gott uns herausgerufen, aber wir müssen lebendig gepredigt werden. Ich gebrauche diesen Ausdruck speziell, weil manchmal doch gesagt wird, Menschen sind tot gepredigt worden. Ich bin der Überzeugung, da, wo der tote Buchstabe verkündigt wird, da werden Menschen tot gepredigt. Aber da, wo das lebendige, durch den Geist Gottes geoffenbarte Wort verkündigt wird, da werden Menschen lebendig gepredigt durch das lebendig machende Wort Gottes. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen, gelobt sei der Name des Herrn. Und das möge Gott uns allen aus Gnaden schenken. Weiter heißt es hier, wenn nun Gott immer noch ruft, dann gilt für sie die gleiche Verheißung. Eine Gruppe von ihnen hier irgendwo in Kalifornien war vor einigen Wochen in tiefem, aufrichtigen Gebet, hatte sich Gott geweiht und fastete. Da fiel der Heilige Geist auf die ganze Gruppe und sie begannen in anderen Zungen zu reden. Dann nimmt Bruder Brennen Bezug auf eine kleine Gebetsgruppe, die einen Feldzug für Billy Graham vorbereitete. Und es lag ihnen so am Herzen, dass Gott segnen möchte. Und während sie dieses so vor das Angesicht Gottes brachten, stellt euch vor, welch ein Anlass. Und da geschah es, dass der Heilige Geist fiel. Was war es? Die Hingabe, das offene Herz, der Glaube und das tiefe Verlangen, dass Gott noch einmal reden und wirken möchte. Für mich scheint das so bedeutsam zu sein, dass ich's gern noch einmal lese. Wenn nun Gott immer noch ruft, dann gilt für sie die gleiche Verheißung. Für euch und die noch ferne stehen, so viele der Herr, euer Gott, herzurufen wird, so steht's in Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist die ursprüngliche Verheißung. Dazu steht Gott noch heute. Solange er ruft, solange gilt die Verheißung. Auch den Abschnitt lese ich noch. Eine Gruppe von Ihnen hier war im Gebet in Kalifornien vor einigen Wochen. Im tiefen, aufrichtigen Gebet hatte sich Gott geweiht und fastete. Da fiel der Heilige Geist auf die ganze Gruppe und sie begannen in anderen Zungen zu reden. Weiter. Hier stellen wir nun fest, dass Moab eine menschliche Nachahmung vornahm. Ich weiß nicht, ob wir es alle begreifen. Es wird eine Parallele gezogen. Zwei Dinge werden nebeneinander gestellt. Da Israel, der wahre Prophet, die wahre Botschaft Gottes, das wahre Volk Gottes, auf der anderen Seite Moab, Biljam und Balak und alles, was dazu gehörte. Hier wird doch ein Vergleich gezogen. Und wenn in diesen Tagen manches unter der Sonne geschieht, was nicht gemäß dem Worte Gottes ist, dann dürfen wir uns davon nicht beeindrucken, geschweige davon aufhalten lassen, sondern das göttliche Programm vor Augen behalten, uns hineinfügen lassen und sagen, Herr, was andere tun, soll uns nicht stören. Wir möchten, dass du dich in unserer Mitte, in unserem Leben offenbaren kannst. Hier sehen wir die Vergleiche und sie treffen für die heutige Zeit sehr, sehr gut zu. Aber Gott hat immer noch ein Volk, unter dem die prophetische Botschaft für diese Zeit erging und da bestätigt er sein Wort. Weiter heißt es, er sah diesen Propheten inmitten Israels, der imstande war, zu segnen und zu verfluchen, zu leiten und so weiter. Da versuchte er, durch Politik es ihnen gleich zu tun. Genau das ist in den heutigen Gemeinden geschehen. Sie haben versucht, es durch irgendein System nachzumachen. Das könnt ihr nicht. Alle anderen können es. Du und ich, wir können es nicht nachmachen. Denn wir sind nicht dazu bestimmt, in einer Nachahmung gefunden zu werden. Wir sind dazu bestimmt, die Originalsegnungen Gottes, die zum Originalwort Gottes gehören, von Gott in diesen letzten Tagen zu empfangen. Und das sollte in uns ein solch tiefes und inniges Verlangen aufsteigen, damit Gott es erfüllen und stillen kann. Weiter, der Heilige Geist muss immer in der Gemeinde lebendig sein und die Gemeinde in dem Zeitalter, in dem sie lebt, führen und dadurch das Wort bestätigen, das für diese Zeit verheißen wurde. Gott sprach das Wort von Anfang an. So viel davon war für dieses Zeitalter, so viel für das Zeitalter, so viel für jenes Zeitalter. So erfüllt es sich zu jeder Zeit. Seht, der Heilige Geist muss in der Gemeinde lebendig sein, damit die Gemeinde es in ihrer Zeit auslebt. Es muss heute hier sein, um den Dienst dieser letzten Tage, die Zeichen der letzten Tage und die Ausgießung des Heiligen Geistes in den letzten Tagen zu bestätigen. Es muss hier sein, um das zu tun. Ihr erreicht es nicht durch das Werk von Systemen. Gott hat ein System. Er ist es, der uns den Heiligen Geist gibt. Also, der Heilige Geist wird uns dazu gegeben, damit Gottes Verheißungen ausgeführt, dass sie zur Erfüllung durch die Gemeinde gelangen. Damit aber vom Worte Gottes zur Gemeinde eine Brücke geschlagen wird, muss derselbe Geist, durch den das Wort inspiriert wurde, in der Gemeinde sein, damit diese göttliche Verbindung da ist und aus dieser göttlichen Verbindung heraus von den Gläubigen zum Wort und vom Wort zu Gott, das alles wie in einem göttlichen Kreislauf zirkulieren kann. Was sagt der Prophet Jesaja oder Gott durch ihn? Das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren. Es habe denn ausgerichtet, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes für diese Zeit muss in dieser Zeit im Volke Gottes das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Herausrufen, absondern, läutern, reinigen, von allem befreien, was nicht im Worte Gottes zu finden ist. Darauf kommt es an. Das ist doch der erste Schritt. Aber unsere persönliche Geistestaufe öffnet uns persönlich den Zugang zur Erfüllung des Wortes Gottes in unserem eigenen Leben. Wenn wir von der Gemeinde so global sprechen, dann könnten wir darin irgendwo untertauchen. Aber die Gemeinde besteht aus Einzelnen, aus Gliedern. Und Paulus schreibt an die Korinther im 12. Kapitel, Vers 12 und 13, denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Das ist der Heilige Geist, der uns als Glieder zum Leibe Jesu Christi tauft. Und deshalb die Notwendigkeit der Zusammenfügung aller Glieder zum Leibe Jesu Christi. Sonst geht der eine hier, der andere da, der eine glaubt dies, der eine glaubt jenes. Und die Heilige Schrift sagt, bis sie alle zur Einheit des Glaubens des Sohnes Gottes und zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi gelangen. Also, wir sind als Einzelne angesprochen worden. Uns, jedem von uns, gilt die Verheißung. Weiter steht hier, wir sehen, dass Mose einen König hatte. Der König war Gott, der ihn salbte. Auch Biliam war einem König unterstellt, Balak. Es war mehr eine politische Verbindung mit Balak. Bileam, der ein Prophet Gottes war, holte sich seine Auskunft bei Balak. Mose wandte sich an Gott. Das war der Unterschied. So ist es noch heute. Und da sind wir jedes Mal neu dankbar, weil wir wissen, dass Bruder Branham nicht nur ein Prophet unter vielen war, sondern ein von Gott gesandter Prophet, durch den sich biblische Prophetie in diesen letzten Tagen erfüllte. Er war Gott unterstellt, Gott verpflichtet, das Wort Gottes in Klarheit und Reinheit zu bringen. Dafür sind wir Gott natürlich dankbar. Weiter steht hier, trotzdem waren beide Propheten, beide waren von Gott berufen, beide waren Gott begegnet, beide sprachen mit Gott, beide waren mit dem Geist erfüllt. Jetzt komme ich zur Hauptsache, beide Männer waren geisterfüllt. Das ist wahr. Die Bibel sagt, dass Gott Bileam begegnete und zu ihm sprach. Wir sehen also, dass jeder von ihnen ein Prophet war. Beide waren Männer Gottes. Sie dienten ihrem Haupt. Mose diente Gott, Bileam diente Balak. Nun, wir haben heute Pfingsten und wir denken an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Können wir das in aller Nüchternheit klar unterscheiden? Der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte. Die Sonne scheint über Böse und Gute. Das Unkraut bekommt den gleichen Regen wie auch der Weizen. Aber es kommt auf das an, was im Boden gesät worden ist. Das haben wir sehr klar betont. Und wenn nun Gottes Wort zur Aussaat gekommen ist, dann verspreche ich euch, was der Mensch gesät hat, das wird er ernten. Haben wir in diesen Tagen Gottes heiliges, geoffenbartes Wort gesät, dann wird es hervorkommen. Es kann nichts anderes hervorkommen. Deshalb braucht niemand Bange zu haben vor der Taufe mit dem Heiligen Geist, dass etwas Verkehrtes hervorkommen könnte. Darüber sollten sich diejenigen Sorge machen, die selber im Irrtum sind. Aber das ist doch der alte Trick des Feindes. Diejenigen, die im Irrtum sind, die hat er so eingewickelt, dass sie nie daran denken oder sich die Frage stellen, ob wohl alles bei uns stimmt. Die stellen sich nicht die Frage der Selbstprüfung, sondern hoch oben jubeln und jauchzen sie, wir kommen alle in den Himmel, das ist ihr Motto. Aber die Brautgemeinde, die Aufrichtigen, die vor Gott bestehen möchten, sie prüfen sich, sie durchforschen sich und sie sagen, Herr, prüfe auch du mich auf Herz und Nieren. Und gerade während der Prüfung müssen wir aufpassen. Denn dann kommt der Feind und sagt, ach schau mal, du bist ja auch noch nicht so, wie du sein solltest. Und da mangelt's noch hier und da fehlt's noch dort. Weist den Feind zurück. Gebt ihm keinen Raum mehr. Stellt euch auf den Siegesboden von Golgatha und sagt, Herr, ich gehöre dir für Zeit und für die Ewigkeit. Die Prüfung ist gut, aber sie darf nicht dahin führen, dass wir verzagen, sondern dass wir siegreich aus ihr hervorgehen, indem wir auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, schauen. Und dann werden wir froh und dankbar. Und das bezeugt Glauben, den wir haben. Weiter heißt es hier, beachtet, wie vollkommen dieses Schattenbild des Geistlichen und des Natürlichen zutrifft. Mose, der von Gott ausgesandt war und seine Pflicht erfüllte, begegnete einem anderen Mann Gottes und wird von ihm herausgefordert. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Ja, da setzen natürlich unsere Zweifel ein. Was nützte uns ein Prophet, wenn er gar nicht zum Volke Gottes gehört? Wenn er gar nicht in die Verheißung einbezogen worden ist? Gott gab die Verheißung damals über wen? Über Isaak. In dir soll alle Nachkommenschaft gesegnet werden. William hatte doch gar keinen Anteil an irgendeiner Verheißung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Was nützte ihm da, dass der Herr zu ihm sprach und ihm sagte, gehe nicht? Und wir sehen, dass er seinen Dickschädel durchgesetzt hat, führte die Kinder Israel, wohin Gott es ihm gebot. Sie wurden von einer Feuersäule geleitet. Ein übernatürliches Wesen zeigte ihnen den Weg. Mose erhielt seine Anweisungen natürlich von dem Logos, der von Gott ausgegangen war, von der Feuersäule. Es war der Engel des Bundes, Christus, der Gesalbte. Von da empfing er seine Botschaft und überbrachte sie den Kindern Israel, während sie sich auf dem Wege ins verheißene Land befunden haben. Ich meine, das sollte fast genügen, obwohl noch 2, 3 Zitate wert wären, gelesen zu werden. Vielleicht tue ich es eben in aller Kürze und dann wollen wir ja Gott im Gebet suchen. Falls ich heute hier zu Männern Gottes spreche, wenn man euch im Hauptquartier sagt, die Tage der Wunder sind vorbei, und zu dem, was wir hier tun und worin der Herr Jesus uns segnet, das ist eine Gruppe von Fanatikern mit viel Getue und Emotionen. Es gibt keine göttliche Heilung, dann geht aus dieser Gruppe heraus, denn es ist das Wort Gottes, das kundgetan wird. Sie sagen, etwas wie die apostolische Zeit gibt es nicht. Eine Geistestaufe gibt es nicht. Mit dem Zungenreden hat es nichts auf sich. O Bruder, höre du nicht darauf? Es gibt heute viele, die wie Biljam sind. Also, wir als Kinder Gottes hören nicht auf die Argumente anderer, und wir gehen einen Schritt weiter. Wir hören noch nicht einmal auf unsere eigenen Einwände, die wir im Stillen hier und da zur Verfügung haben. Wir werfen sie alle über Bord, weil sie den Unglauben in uns nähren. Wir lösen uns von allen herkömmlichen Vorstellungen, aber halten uns fest und klammern uns fest an die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Wenn hier gesagt wird, von denen, die behaupten, die Zeiten der Apostel sind vorbei, Wunder und Zeichen gibt es nicht mehr. Geistestaufe gibt es nicht mehr. Zungenreden gibt es nicht mehr. Da sagt Bruder Brenhim, aus ihrer Mitte geht heraus. Und dann die spezielle Aufforderung, o Bruder, höre du nicht darauf, wenn wir Brüder und Schwestern im Herrn geworden sind, dann hören wir nicht auf die Argumente derer, die der Feind gebraucht, um uns im Unglauben zu fesseln, sondern auf das Wort Gottes, um im Glauben gelöst die Verheißungen Gottes zu empfangen. Gelobt sei der Name des Herrn. O Bruder, höre du nicht darauf. Es gibt heute noch viele, die wie Biljam sind. Soll ich auf einen Biljam hören, der mir dies und jenes sagen möchte, oder auf meinen Herrn und Meister, der die Verheißung gab? Es heißt hier, um sein Gewissen zu beruhigen, benutzte Biljam einen Vorwand. Er sagte indessen, bleibt doch alle diese Nacht hier, ich werde Gott fragen. Vielleicht hat er seine Ansicht geändert. Oh, was sollen wir dazu sagen? Der Herr hatte zu Biljam gesprochen und ihm eine klare Entscheidung mitgeteilt. Er sagt aber dort den Gesandten, bleibet noch diese Nacht hier und ich werde Gott noch einmal fragen. Ihr Lieben, lasst uns nicht wie Biljam sein. Wir brauchen Gott nicht mehr zu fragen. Er hat uns schon geantwortet. Seine erste Antwort am Anfang ist seine letzte Antwort am Ende. Stimmt's oder nicht? Anders kann es nicht sein. Und darin ist unser Glaube verankert. Es wird höchste Zeit, dass die Hölle und die Mächte der Finsternis erschüttert werden und dass wir unerschütterlich bleiben auf dem Fundament des Wortes Gottes und erkennen, dass Gott zu uns steht. Weiter. Aber Gott, Verzeihung, hier ist doch ein Druckfehler. Ich habe gemeint, es ist noch nicht Korrektur gelesen, aber Gott ändert seinen Sinn nicht. Wenn Gott uns am Pfingsttage die Zusage für die Taufe des Heiligen Geistes gab, dann muss er sie einhalten. Das hat er die ganze biblische Zeit hindurch getan. Und er wird es in jeder Zeit tun. In der Menschen auf derselben Grundlage kommen, die er damals gelegt hat. Wenn ihr glaubt, Buße tut, euch im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen lässt oder lasst, und Gott glaubt, dann ist Gott verpflichtet, die Verordnung einzulösen. Er ist ja der Arzt. Er wird es erfüllen, wenn ihr all dem nachkommt. Auch das trifft auf diesen Tag, den wir heute feiern, ja ganz genau zu. Gott ändert seinen Sinn nicht. Wenn Gott uns am Pfingsttag die Zusage für die Taufe des Heiligen Geistes gab, dann muss er sie einhalten. Wie lange? Bis ans Ende. Bis ans Ende. Bis der Letzte in das Reich Gottes hineingeboren und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden ist. Und hier wird sogar gesagt, das hat er die ganze biblische Zeit hindurch getan. Und er wird es zu jeder Zeit tun. Wann ist biblische Zeit? Wann ist die angenehme Zeit? Wann ist der Tag des Heils? Heute, diese Zeit, dies ist der Tag des Heils, der Gnadentag, die neutestamentliche Gnadenzeit ist, in der wir noch heute leben. Also, was Gott tut, das tut er an allen gleichermaßen vom Ersten bis zum Letzten. Wir als irdische Eltern mögen unsere Kinder vielleicht bewusst oder unbewusst, gewollt mit Sicherheit nicht, ein wenig anders behandeln. Gott wird alle Söhne unterstellen, vom Ersten bis zum Letzten, gleichermaßen behandeln. Die gleiche Vergebung, dieselbe Gnade, das Heil, das ewige Leben, dieselbe Geistestaufe, alles wird in jeder Weise vom Ersten bis zum Letzten gleichermaßen sein. Und dafür bin ich dankbar. Wir haben also aufgrund des Wortes Gottes eine berechtigte Hoffnung und nicht nur das, eine von Gott gegebene Zusage, dass er die Verheißung einlösen wird, weil er sie uns gegeben hat. Es heißt hier, dann ist Gott verpflichtet, die Verordnung einzulösen. Er ist der Arzt. Er wird es erfüllen, wenn ihr dem allem nachkommt, Buße tut, taufen lässt und dem Herrn folgt. Dann wird er das Seine tun und sein Wort erfüllen. In der Bibel steht, gibt es keine Salbe in Gilead? Ist kein Arzt dort? Natürlich sind sie vorhanden. Die Frage lautet, warum ist dann die Tochter meines Volkes in diesem Zustand? Wir haben die Bibel, wir haben den Arzt, aber der Apotheker hält sich nicht an die Verordnung der Schrift. Das ist es. Ihr sagt, die Tage der Wunder sind vorbei. So etwas wie die Taufe des Heiligen Geistes und all diese Dinge gibt es nicht mehr. Das ist Unsinn. Die Bibel stimmt genau. Gott nimmt nichts zurück, was er gesagt hat. Die Bibel stimmt genau. Wir glauben, dass es keine Rolle spielt. Ein Moment. Vielleicht setze ich doch die Brille auf, um besser zu sehen. Die Bibel stimmt genau. Gott nimmt nichts zurück, was er gesagt hat. Sie versuchen es auf eine andere Art, indem sie sagen, wir glauben das. Es spielt keine Rolle, was ihr glaubt. Das, was Gott gesagt hat, zählt. Er sagte, ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Er hat es für die letzten Tage verheißen. Glaubt ihr von Herzen die Botschaft Gottes für diese Zeit? Dann müsst ihr glauben, was ich vorgelesen habe. Und es gibt keinen Weg daran vorbei. So Gott uns sein Wort geoffenbart hat, dann, wie ich gestern Abend bereits sagte, nur zu dem einen herrlichen und majestätischen Zweck, damit der Geist Gottes auf uns falle und dieses Wort Gottes, das in uns hineingepflanzt wurde, zu neuem göttlichen Leben hervorbringen, es zu einer göttlichen Realität zu machen. Auch diese Bemerkung möchte ich geben, nicht krampfhaft, nicht verzerrt, nicht fanatisch, völlig gelöst in der Gegenwart Gottes und sich des Heils erfreuen, der Gnade, der Vergebung und dessen, was Gott getan hat. Und in dem Moment, wo wir so dem Herrn danken für das, was uns zuteil geworden ist, wird er seinen Geist in uns hineinströmen lassen. Es ist ja nicht, dass wir uns anstrengen müssten. Nein, eben darin besteht unser Fehler, keine Anstrengung. Ein Öffnen vor dem Herrn, ein Danksagen aus der Tiefe. O Herr, ich danke dir, dass du mich erlöst, bei meinem Namen gerufen, dass ich dein sein darf. Ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir für die Vergebung meiner Schuld. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Mach doch mal eine solche Kettenreaktion von Danken dem Herrn. Und ihr werdet sehen, oh, plötzlich betet nicht mehr ihr in eurem Geiste, sondern der Geist Gottes betet durch euch. Es fließt einfach zu, aber nur da, wo Menschen die Verbindung zu Gott suchen, nicht krampfhaft flehen und bitten und betteln. Der Geist ist ausgegossen. Der Geist ist da. Es ist eine Salbe in Gilead. Der Arzt ist da. Der große Arzt ist jetzt uns nah. Der liebe, teure Jesus. Für jeden von uns ist das, was Gott verheißen hat, zur Verfügung. Und ich sage es noch einmal, ohne Kram und Krampf, ohne Fanatismus, ohne eigene Anstrengung, einfach eine Anbetung, ein Lobpreis für das, was Gott an uns getan hat. Und wenn wir so dem Herrn sagen, plötzlich schaltet sich der Heilige Geist ein. Er übernimmt uns. Er kommt über uns. Und er beginnt durch uns zu reden und sich zu offenbaren. Ich lese noch schnell. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet nicht in einer bestimmten Hinsicht, sondern dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Jesus sagte in Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Stimmt das? In Markus 16 hat er es verheißen. Diese Wunderzeichen werden denen folgen, die zum Glauben gekommen sind. Man sagt, das galt nur für die Apostel. Er sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Zungen reden, werden Schlangen vertreiben. Und so sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das ist der Maßstab. Habt ihr alle zugehört? Das ist der Maßstab. Der biblische Maßstab, der göttliche Maßstab, der Maßstab, der noch heute gilt. Wenn wir gläubig geworden sind und mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet wurden, dann möchte sich der Herr, der auferstandene Herr, dein und mein Erlöser, möchte sich durch die Erlösten bezeugen, nämlich als der Auferstandene. Wen hat er denn auf Erden, durch den er sich bezeugen könnte? Wer glaubt denn an seine Auferstehung? In wem kann denn die Kraft der Auferstehung offenbar werden? Doch nur in denen, die mit ihm auferstanden sind. Halleluja! Und wir glauben von ganzem Herzen, dass wir mit ihm gekreuzigt worden sind, mit ihm gestorben sind, mit ihm begraben wurden, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. Ich sag's gern noch einmal. Der Auferstandene kann seine Auferstehungskraft nur in den Gläubigen offenbaren, die mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben. Und das glauben wir doch. Wir glauben doch, dass Gott uns begnadigt hat und dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Wo wären wir heute? Wir säßen doch nicht hier. Wir wären irgendwo in der Welt. Der Herr hat uns aus der Welt herausgerissen, hat unsere Füße auf den schmalen Weg gestellt und hat sich unser gnädig zugewandt und erbarmt. Er sucht aber Leute, durch die er sich offenbaren kann. Der Schöpfer offenbart sich ja in der gesamten Schöpfung, der Erlöser in allen Erlösten. Und dazu darfst du und ich, dazu dürfen wir gehören. Wir sollen nämlich etwas sein zum Ruhm und zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wann sind wir's, wenn er all die Worte der Verheißungen, die er der Gemeinde gab, durch sie auch erfüllen kann? Dann sind sie gerechtfertigt, dann sind sie bestätigt und wir sind gesegnet. Stimmt's? Wenn Gott die Verheißungen wahr machen kann, dann sind wir gesegnet, denn jede Verheißung Gottes birgt einen Segen in sich. Weiter steht's. Wir versuchen, andere Maßstäbe anzulegen. Wir wollen die Gemeinde an dem messen, was wir für das Wort Gottes halten. Wir können nicht die Maßstäbe der Gemeinde anlegen. Wir müssen den Maßstab Gottes anlegen. Sind wir heute ausnahmslos bereit, wirklich den Maßstab Gottes anzulegen? Den Maßstab des Urchristentums? Den Maßstab der Apostelzeit? Wir glauben, dass das Ende dem Anfang gleich sein wird. Wir glauben, dass Jesus Christus Alpha und Omega, dass er der Erste und dass er der Letzte ist. Sind wir bereit, diesen Maßstab anzulegen? Wenn ja, dann wird Gott uns zur Buße leiten. Dann werden wir ausrufen, Herr, es tut mir leid, dass du bis jetzt noch nicht zu deinem Rechte kamst, dass wir noch nicht zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade so dienen konnten, wie du es vorgesehen hast. Aber nun kommen wir gemeinsam vor dein heiliges Angesicht und du wirst es tun. Jetzt aber bin ich gleich zu Ende. Ich vergleiche das oft mit heute. Ihr wisst, dass die Gemeinde eine Drei-Stadien-Reise hatte. Luther, Wesley, die Pfingstler. Es war ein Drei-Stadien-Weg. Gott gab ihnen eine Botschaft der Rechtfertigung. Luther erfasste sie. Dann kam die Heiligung durch Wesley. Schließlich die Taufe des Heiligen Geistes bei den Pfingstlern. Ich sage euch, es gibt eine Gemeinde, in der kein Heuchler ist. Das ist die Gemeinde des Herrn Jesus Christus, die mit Heiligem Geist getauft wurde. Hier wird man nicht überredet, beizutreten. Hier wird man hineingeboren, durch den Heiligen Geist hineingebracht. Ist das nicht etwas Herrliches? Es gibt eine Gemeinde, und im Hebräerbrief steht's, die Gemeinde der Erstgeborenen, der im Himmel angeschriebenen oder aufgeschriebenen. Es gibt eine Gemeinde, in der es keinen Heuchler mehr gibt, keinen Ungläubigen mehr gibt, keinen Sünder mehr gibt. Eine Gemeinde, die gerechtfertigt, gereinigt, geheiligt in der Gegenwart Gottes dasteht, gewaschen im Blute des Lammes, gereinigt im Wasserbad des Wortes, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gehören wir, gehöre ich zu dieser Gemeinde? Welch ein gewaltiger Ausspruch! Es gibt eine Gemeinde, in der es keinen Heuchler gibt. Das muss eine schöne Gemeinde sein. Ein Herz, eine Seele. Jeder liebt jeden. Jeder versteht jeden. Jeder weint mit jedem. Jeder freut sich mit jedem. Alle ziehen am gleichen Seil, aber bitte auch am gleichen Ende des Seiles, nicht an zwei verschiedenen Enden. Dieser Ausspruch ist doch sehr wichtig. Ich sage euch, es gibt eine Gemeinde, in der kein Heuchler ist. Ihr könnt einem was anvertrauen. Es wird nicht mehr verdreht. Es wird nicht missverstanden. Es wird nicht anders dargelegt oder wiedergegeben. Einfach, ohne falsch. Gesegnet ist der Mann, dessen Sünden vergeben ist, in dessen Geist kein Falsch ist. Menschen von Gott begnadigt, umgestaltet, wiedergeboren, neues göttliches Leben in sich tragend, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir bleiben Menschen, aber ohne Falsch, ohne Heuchelei, ohne List, ohne Tücke, ohne all diese Dinge, die so viel Not bereiten. Das habe ja nicht ich gesagt, sondern Bruder Brenim sagt es hier durch den Geist Gottes. Ich sage euch, und das müsst ihr mal so betont auf dem Tonband hören, ich sage euch, mit welch einer Gewissheit, wie in einem Imperativ ausgesprochen, ich sage euch, es gibt eine Gemeinde, in der kein Heuchler ist. Das ist die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Lieber Bruder, teure Schwester, ich möchte dazu gehören. Wirklich gerechtfertigt, geheiligt, gereinigt, gewaschen im Wasserbad des Wortes, hineingefügt in den Leib des Herrn, der sündlos ist, der unanklagbar ist, der schon vollendet ist, den Gott schon in Christus als weiß gekleidet, als Siegerschar am kristallenen Meer sah. Dazu sollen wir alle gehören. Ach, dass der Geist Gottes heute in einer so lieblichen Weise herabkäme, in uns allen wirken könnte und das Verlangen so groß machen, dass er es stillen müsste, weil wir nicht anders könnten, als den Herrn darum bitten, und er wiederum nicht anders könnte, als es zu erfüllen und zu geben. Eine Gemeinde, in der das nicht ist, die mit Heiligem Geist getauft wurde. Hier wird man nicht überredet, beizutreten. Hier wird man hineingeboren, durch den Heiligen Geist hineingebracht. Das glaube ich, dass Gott es mit uns getan hat. Seht, ich möchte nicht kritisieren. Ich liebe euch. Die wahre Liebe lässt sich immer korrigieren. Uns fehlt Christus in der Gemeinde. Wir vermissen Christus unter unseren Pfingstleuten, unseren Brüdern und Schwestern. Etwas stimmt nicht. Sie haben die alten Gebetsversammlungen, die Tag und Nacht dauerten nicht mehr und so weiter und so weiter. Hier wird uns gesagt, etwas stimmt nicht mehr. Christus ist nicht so mit uns, wie er sein möchte, wie er sein sollte. Und wir tragen danach Verlangen weiter. Uns fehlt die Kraft, die wir haben sollten. Der große Mechanismus sollte auf Hochtouren laufen. Gewaltige Wunder und Zeichen sollten geschehen. Dieses Gebäude sollte voll mit der Kraft Gottes sein, dass ein Sünder hier nicht mehr sein könnte, ohne dass er ganz schnell vom Heiligen Geist überführt würde, wie es mit Ananias und Sapphira war. Solch eine Gemeinde schwebte Bruder Brenhim vor. Solch eine biblische Gemeinde, in welcher der Herr zu seinem ganzen Recht kommen kann. Und nun mögen wir uns fragen, wie soll das geschehen? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Heilige Geist wird über uns kommen und die Kraft des Höchsten wird uns überschatten. Und dann kann aus dem göttlichen Samen nur etwas Göttliches herausgeboren werden. Jetzt möchte ich euch trotzdem fragen, Waren das nicht kostbare Aussprüche? Waren sie nicht treffend für das Ereignis, an das wir heute erinnert werden, mit Bezug auf die Taufe mit Geist und Feuer, auf die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe? Der Herr meint es doch nur gut mit uns. Er weiß doch, wie weit wir mit unserer eigenen Kraft kommen. Er weiß doch nicht nur, was der Liederdichter sang, ein feste Burg ist unser Gott. Er weiß doch auch, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Doch kämpft für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Und wenn ihr wissen wollt, wer es ist, sein Name lautet Jesus Christ. Und so sind wir dankbar, dass er vor uns hergeht als der Erstling, als der Sohn Gottes, für alle Söhne und Töchter Gottes, für alle Erstgeborenen, für alle, die aus dem Wort und dem Geist geboren werden in diesen letzten Tagen. Ich glaube nach wie vor, dass Gott am Ende das Größte und das Herrlichste tun wird. Aber auch das haben wir gehört. Es wird eine Gemeinde sein, in der es keinen Heuchler mehr gibt, keinen mehr mit zwei Gesichtern, keinen mehr mit zwei Zungen, nur noch Leute mit zwei Augen, zwei Füßen, aber überall so, wie es stimmt. Es muss immer stimmen. Und wir richten mit zwei Ohren nicht so viel an wie mit einer Zunge. Gott wird für alles in wunderbarer und herrlicher Weise sorgen. Könnt ihr es alle glauben? Seid doch nicht traurig, wenn ihr wüsstet, wie gut Gott es mit uns meint, wie freundlich er mit uns redet. Ich verspüre es aus diesen Aussprüchen, dass die Liebe Gottes unseren geliebten Bruder Brenhim doch direkt gedrungen hat. Er hat uns doch keine Standpauke gehalten und eine Kritikpredigt gehalten. Nein, er hat der Gemeinde den Weg des Herrn zur Vollendung gezeigt. Und dahin kommen wir nur, wenn die Kraft Gottes in uns offenbar werden kann. Und ich glaube, dass sie offenbar werden wird, gelobt und gepriesen sei unser Herr, der schon Großes an uns bis jetzt getan hat und der noch Größeres tun wird. Das Schönste und Herrlichste kommt noch. Gott hat es sich für das Ende vorbehalten, wie damals am Anfang. Die Zeit ist nun so weit verstrichen, und wir werden die Bibelstellen, so Gott will, heute Nachmittag lesen. Ihr merkt, man nimmt sich etwas vor und dann leitet der Heilige Geist. Aber ich bin innerlich völlig zufriedengestellt. Ich ruhe darin, denn ich weiß, Gott der Herr hat heute Vormittag mit uns allen gesprochen. Sehen wir bitte die Notwendigkeit der Kraft Gottes, die den Mechanismus der Gemeinde in Bewegung setzen kann, ein. Lassen wir uns durch den Heiligen Geist zu einem Leibe zusammenfügen und niemand sage, ja, was soll ich denn, wozu will Gott mich benutzen? Teures Herz, mach dir keine Sorgen und keine Pläne. Sei nur darum besorgt, von Gott so geistgetauft zu werden, dass der Leib des Herrn ein lebendiger Organismus werden könnte. Kein toter Leib, der getragen werden muss, sondern ein lebendiger Leib, von dem wir alle mitgetragen werden. Gelobt sei der Name des Herrn. Mit gesunden Füßen, gesunden Glaubensaugen, alles gesund am Leibe des Herrn. Auch das war hier eine Frage. Ist Salbe in Gilead? Ja. Warum ist die Tochter meines Volkes dann noch nicht geheilt? Ist kein Arzt? Doch, er ist da. Aber die Medizin ist nicht eingenommen worden. Ihr Lieben, heute wollen wir diese göttliche Medizin einnehmen, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, und dem Herrn von Herzen dafür danken. Er meint es so innig und so gut mit uns allen. Oh, dass wir uns öffnen könnten und sagen, Herr, wir sind an diesem Pfingsten nicht gekommen, um nur eine Predigt über ein Pfingsten zu hören. Wir sind gekommen, um das Erlebnis mit dir selber zu machen. Herr, der du dein Blut für uns vergossen, gib uns dein Leben, deinen Geist, taufe uns mit Geist und Feuer. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Lasst uns alle beten. Halleluja. Alle gemeinsam, wie aus einem Munde, ein Herz und eine Seele. Halleluja. Preis sei Gott, treuer Herr, Anbetung und Ehre deinem heiligen Namen. Deine bluterkaufte Schar ist hier vor deinem Angesicht versammelt. Wir danken dir für Golgatha, für dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für die Vergebung, für die Gnade, für das Heil. Du hast uns gerufen. Halleluja, wir sind dein. Du hast uns erlöst. Halleluja, du hast mit uns gesprochen, uns dein Wort, deinen Willen geoffenbart. Halleluja, preis sei Gott. Ehre seinem Namen. O Herr, suche dein Volk heim in mächtiger Weise mit deiner Geistesausgießung. Herr, wir preisen dich, wir danken dir. Schaff eine liebliche Atmosphäre des Dankes und der Anbetung. Halleluja, Halleluja, preis sei Gott, preis sei Gott. Ehre sei dir, du teures Gotteslamm. Heiland, du hast uns mit deiner Liebe überwältigt. Ehre sei dir, Preis und Ruhm. Taufe mit Geist und Feuer. Du kennst uns, Herr, du siehst uns. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja, Halleluja, Ehre, Preis und Ruhm sei dem Herrn. Glory, Halleluja, Halleluja, Preis sei Gott. Herr, komm mit deinem Geiste, wie du mit deinem Worte über uns gekommen bist, so komme mit deinem Geist, mach dein Wort lebendig. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja, Halleluja. O Gott, O Gott, Halleluja. Preis und Ehre deinem herrlichen Namen. O Gott. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir, dass du dich über diese Versammlung gelagert, dass du dich herabgeneigt hast, Herr unser Gott, wir haben dein Wort gehört und wir glauben es von ganzem Herzen. Heiland, lass in uns eine Quelle aufbrechen, die zum ewigen Leben sprudelt. Ich danke dir, dass du uns in Gnaden angesehen hast. Und wir möchten, dass du zu deinem Recht in uns kommst. Wir sind nicht Außenstehende und nicht Menschen, die nur deine Segnungen haben möchten, sondern solche, die eine berechtigte Hoffnung und einen Glauben haben, der uns aus deinem Worte geschenkt wurde. Wir sind dein Volk, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und wir danken dir, dass du es so gefügt hast. Halleluja! Dass wir in diesen Tagen das kostbare Wort Gottes frisch vom Thron geoffenbart bekommen haben. O Gott, besonders in der behandelten Predigt hast du durch deinen Knecht und Propheten alles, was Zweifel hieß und war, beiseite gefegt, alle Unklarheiten beseitigt und hast uns neu die Augen geöffnet, dass du bei den Letzten sein wirst, wie du bei den Ersten warst und am Ende tun wirst, was du am Anfang getan hast. Dir, o Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Ich bitte dich, dass wir es alle ernst nehmen. Dazu helfe uns und schenke Gnade und gib einen noch größeren Hunger, den du stillen wirst. Denn du hast die Fülle, aus deiner Fülle möchten wir noch heute nehmen. Gnade um Gnade, Segen um Segen, aus der Fülle deines Geistes. Dir, o Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Oh.